Das ist zum einen zweifellos wahr, zum anderen aber muss man verschiedene Arten der Rezeptions-, der Wirkungsgeschichte der Ilias unterscheiden. Die Ilias ist zunächst mal ein Text, der, sagen wir, nach heutigen Verhältnissen 600 Seiten umfasst, bei dem es aber überhaupt nicht klar ist, warum er geschrieben wurde und was er für ein Zielpublikum hatte. All das ist völlig offen. Was dann aber passiert ist, 200 Jahre in etwa nach Niederschrift der Ilias, die von einem Autor verfasst wurde, der das wirklich wie ein modernes Werk konzipiert hat, ist, dass die Athener und die Leute in Sparta diesen Text heimgeholt haben von der ionischen Westküste, sprich von der Gegend, wo sie immer Urlaub machen, von der Gegend in Smyrna, ist das dann nach Athen gewandert, dort auch ziemlich schnell institutionalisiert worden. Dort gab es die sogenannten panathenäischen Festspiele, bei denen Leute so wie hier saßen und sich zwei Tage lang nur die Sprechzeit 20 Stunden anhörten und an den restlichen zwei Tagen die gesamte Odyssee. Da wurde dieser Text aber als Gründungsmythos instrumentalisiert. Ein Thema der Ilias ist unter anderem auch, wie sich die verschiedenen griechischen Stämme unter einem Heerführer, der nicht gerade der hellste ist, etwas eitel, ein sehr zorniger Charakter, sprich Agamemnon, wie sich diese verschiedenen untereinander zerstrittenen Stämme zusammenraufen unter einem Heerführer und sich unter seine Leitung begeben. Das war ein Text, der brauchbar war für die athenische Demokratie damals. Und was dann passiert ist, ist dann noch weit interessanter, denn seinen eigentlichen Rang und Ruf hat Homer eigentlich erst in Deutschland zur Zeit der Klassik gewonnen. Man darf nicht vergessen, dass es vorher Vergils Aeneis war, die für 1000 Jahre ein nationaler Text war. Und dann hat man in Deutschland plötzlich Homer wiederentdeckt und ihn zu dem Säulenheiligen gemacht, aus dem man ihn heute eigentlich ansieht. Und das wieder aus drei verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Deutschland damals im 17. und 18. Jahrhundert unter einem Minderwertigkeitskomplex litt, einem kulturellen. Die Engländer hatten Shakespeare, die Italiener hatten Dante und Petrarca, wen hatten wir? So gingen wir also auf die Suche nach oralen Wurzeln. Dabei kam die Entdeckung auf, dass die altgriechische Sprache und die deutsche Sprache aus einer Sprachfamilie stammen. Daher ist dann abgeleitet worden, ja, die deutsche Sprache wäre der altgriechischen Sprache am wesensverwandtensten. Wer ist der erste altgriechische Dichter? Und dann war plötzlich Homer da. Zum anderen hat man Homer in diesen damals sehr engen Fürstentümern benutzt, um für einen Dichter, der dauernd sein Werk moralisch, politisch, philosophisch, didaktisch legitimieren muss, um für einen Dichter zu beanspruchen, nein, Rollenmodell ist Homer, der gibt nur wieder, was die Musen ihm einsagen, also hat man da plötzlich auch die nötige dichterische Freiheit. Und das dritte und weit interessantere Modell ist, dass die Ilias letztlich eine Art von literarischen Manifest war für die Werdung Deutschlands. Sprich 1871, die Einigung Deutschlands, da war die Ilias quasi ein inoffizielles Gründungsmanifest, das dann auch stellvertretend und Basis wurde für euer deutsches Bildungssystem. Spezifisch deutsch, denn in Österreich oder in der Schweiz würde Homer überhaupt niemand kratzen, da weiß man, das ist ein alter Dichter, ganz gut, aber sonst weiter kein Nerv, den man da irgendwie, auf den man treten könnte, den man verletzen könnte.
Jeder, der mal irgendwie Literatur studiert hat, kennt ja diese ein bisschen peinliche Situation, wenn man so nach dem Seminar sich trifft und sagt, Ilias gelesen, ja, mal so angelesen, reingeguckt, ganz gelesen, naja, mehr oder weniger. Also ich habe während meines Studiums jedenfalls niemanden kennengelernt, der das Ding jetzt ganz gelesen hat, weil die Voss-Übersetzungen, die Sie jetzt ansprechen, aus dem 18. Jahrhundert, die ja wesentlich zu diesem Gründungsmythos dazugehören. Wenn man die zur Hand nimmt, verglichen jetzt auch gleich mit Ihrem Buch, sind die unglaublich sperrig. Und jetzt haben Sie versucht, diesen Riesentext in die Gegenwart zu holen. Wo lagen da die Hauptschwierigkeiten?
Oh, da müsste ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde Hauptschwierigkeiten aufzählen. Das erste war mal, also dass es mir natürlich gleich ging wie Ihnen, also es war ein Auftragswerk des Hessischen Rundfunks, der gesagt hat, ob ich nicht Lust hätte, die Ilias zu machen. Ich habe mir gedacht, pfui Teibel, nur so eine Schlachterei auf 600 Seiten, ist also auch nicht meinem Naturell nahekommend. Dann aber habe ich gemerkt, dass ich natürlich ein Vorurteil hatte, das gleiche wie Sie, das gleiche übrigens, wie es ganz, ganz viele Archäologen auch haben, denen ich in den letzten Podiumsdiskussionen zur Homer-These begegnet sind, die ganz offen sagen, ja wissen Sie, die Ilias so richtig ganz durchgelesen habe ich das eigentlich noch nicht. Wir haben zum Studium hier ein paar Stellen bearbeitet, aber richtig, es ist einfach kein Vergnügen. Was wieder mit diesem Mythos der Ilias zusammenhängt, denn den Status, den Homer in der deutschen Klassik gewann, den hat man bis zu den letzten und neuesten Übersetzungen, die noch aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stammen, immer wieder versucht, gerecht zu werden, indem man ein Winkelmann-Deutsch bemüht, wie es also Winkelmann überhaupt nie gesprochen hätte, so diese trojanischen Recken gehen mit verschmerzgellendem Busen, gehen Troja landen, mit Satzstellungen, die, um dem griechischen Hexameter gerecht zu werden, die deutsche Sprache vollkommen verdrehen, mit einer Syntax, wie sie kein Mensch gebraucht, und mit einem Vokabular, das ich weiß nicht, wie man auf das kommt, aber zumindest verrät, dass das zwar alles gute Gräzisten und Altphilologen sind, die es übersetzt haben, aber letztlich Sonntagsdichter, die die deutsche Sprache also vergewaltigen. Das nun in ein klares heutiges Deutsch zu bringen, nicht aufzumotzen, hat sehr, sehr viel altphilologischem Studium bedarf, um herauszufinden, was Homer sagt. Mehr aber noch, um dann herauszufinden, was meint er damit. Und das, was er meint, dann in ein klares heutiges Deutsch zu bringen. Um es einfach zu sagen, ich habe mir vorgestellt, wenn Homer nach 3000 Jahren wieder aufwachen würde, so wie es bei den Amerikanern ist, dass man jemanden so gefriertrocknen kann und dann irgendwie mal beleben. Und er würde jetzt und hier vor diesem Publikum stehen. Dann wären 3000 Jahre vergangen, das hieß, der Kulturhorizont hat sich vollkommen verändert. Er muss eine vollkommen andere Sprache, einen vollkommen anderen poetischen Duktus gebrauchen. Und er muss das, was er damals bei seinem Publikum voraussetzen konnte, dass jeder wusste, wer die Göttin Eris ist, wer die Göttin Leto ist, wer Hera hat, all das muss er nun neu immer wieder erklärend einschieben, um seine Geschichte so erzählen zu können, wie er sie damals mit derselben Wirkung für sein Publikum erzählt hat.
Nun sagen Sie, zunächst mal ganz lapidar, in die Sprache der Gegenwart holen. Da fangen ja die Beschwerden seitens der Altphilologen an. Also wenn man sich das durchliest, stößt man auf so Wendungen. Da wird dann gesagt, na, ich glaube, der Zeus hat nicht alle Tassen im Schrank. Oder Zeus selbst, der Göttervater, sagt, ja, Herrgott nochmal. Was unglaublich witzig ist, aber wo natürlich die Gefahr besteht, dass man sagt, naja, da geht ja jede Distanz, sozusagen das Erhabene des Urtextes, geht ja flöten dabei. Und zum Altphilologischen, zu dem Gefühl, das ist die Gründungsurkunde Europas, gehört auch dazu, offensichtlich das Gefühl, Trockenschwarzbrot zu kauen.
Gut, also ich lege Wert darauf, dass all das, was da an niederem Sprachduktus drinnen ist, nicht von mir stammt. Man muss dazu verstehen, dass Homers Sprache eine Kunstsprache ist, die in der damaligen Zeit erst im Anfang begriffen ist, sich zu entwickeln. Homer benutzt eine sogenannte Formelsprache, bei denen er Satzbausteine wie Legosteine verwendet, um damit alle möglichen Situationen mit einem und demselben Satzbaustein bewältigen zu können. Das heißt, er benutzt eine Sprache, bei der er jede Situation, ob sie jetzt ironisch, sarkastisch, voyeuristisch, larmoyant, nostalgisch, all die Gefühlsregister, die wir durch Sprache ausdrücken können, für die hat er nur eine einzige Stilebene. Er schlägt also alles über einen stilistischen Leisten. Das bedeutet, dass Homer nicht eine hohe Tonlage hat und nicht eine tiefe Tonlage hat, sondern eine neutrale. Er deutet aber jedes Mal an, wann es hoch und erhaben gemeint ist. Er deutet aber auch jedes Mal an, wann es burlesk und salopp gemeint ist. Da gibt es genügend Situationen, bei denen sich zwei Krieger auf dem Schlachtfeld gegenseitig provozieren. Da muss die Tonlage, wenn ich das in einem heutigen Deutsch wiedergeben will, um psychologisch stimmig zu sein, wenn zwei Soldaten sich gegenseitig befetzen, da muss die Tonlage natürlich dementsprechend hart sein. Das burleske Element ist bei Homer so berühmt, dass man vom homerischen Gelächter spricht. Der hohe Ton ist auch da, aber der ist nur ganz, ganz selten bei den Göttern, denn diese Götter, die Homer porträtiert, sind nicht die Götter, als die sie dann später in der Antike groß wurden, sondern das sind Götter, die chaotisch in sich zerstritten, voyeuristisch, sadistisch, in ihrer Unendlichkeit sich so langweilen, dass sie die Menschen unten wie Marionetten einsetzen und sich an ihrem Schmerz ergötzen. Also das ist eine Stilebene, die alles bei Homer drinnen ist, um Ihnen einfach nur ein Beispiel zu sagen, was Homer alles über einen Leisten schlägt. Wenn Paris und Helena sich im Bett lieben, wieder vereinigen, dann heißt es sich in Liebe mischen. Wenn Nestor sagt, wir ziehen aber nicht vor Troja ab, bevor wir nicht alle Frauen vergewaltigt haben und den Schwangeren auch noch die Bäuche aufgeschlitzt haben, dann sagt er nicht vergewaltigen, sondern sagt er auch wieder nur, sich in Liebe mit ihnen mischen. Es ist also nicht, dass Homer nur im hohen Ton denken würde, er hat bloß ein Medium, das noch nicht so flexibel ist wie heute. Sie müssen sich das vorstellen, Homer kann mit seinen Satzbausteinen nur ein Mosaik auslegen, während wir heute so etwas wie Film und HDTV haben, wo alles viel genauer ziseliert auch sein muss, damit es bei uns auch als Literatur ankommt.
Um vielleicht mal eine Idee zu geben, wie die Atmosphäre des Ganzen ist. Also Griechen und Trojaner liegen sich ja eng umschlungen sozusagen gegeneinander vor den Toren Trojas in den Armen. Die eine Armee gewinnt Gebiet, die andere muss wieder motiviert werden, schlägt zurück. So geht das über viele Verse, viele Seiten. Einmal sind die Stärkeren, einmal jene. Hektor, trojanischer Kriegsherr, an einer Stelle, seine Leute verlieren den Mut, er hält eine flammende Rede und endet dann mit den Worten: Wollt ihr den totalen Krieg? Dann haben Sie eben gesagt, dass Sie sich weitgehend an die homerischen Vorlagen oder an die homerischen Tonlagen gehalten haben. Aber hier gehen Sie einen Schritt weiter.
Gut, das ist klar. Die Frage ist immer, wie kann ich das, was Homer transportiert, mit heutigen Mitteln wiedergeben? Es ist natürlich eine Frage, will man das Dritte Reich als exzeptionelle Situation sehen, die auch sprachlich tabuisiert wird, dass das ausgegrenzt wird von einem alltäglichen Diskurs, dass das als ein Sonderfall der menschlichen Kulturgeschichte behauptet wird, was nicht meine Meinung ist. Ich sehe die Grausamkeiten, die Homer beschreibt, mit derselben Brutalität, nicht mit derselben Systematik, aber mit derselben Brutalität geschildert. Und wenn also Goebbels zum Zeitpunkt Stalingrads sagt, wollte den totalen Krieg, dann war das genau die parallele Situation wie Hektor, der eigentlich weiß, dass er diesen Krieg verlieren wird, dennoch mit demagogischen Mitteln sein Heer dazu bringt, weiter in eine völlig verlorene Schlacht zu gehen, um dort verheizt zu werden von einem Feind, der stärker und der überlegen ist. Das anzutippen heißt nicht, oder war zumindest für mich nicht plakativ gemeint, also diese Parallelen, also das ist, glaube ich, die einzige Gegenwartsparallele, die so deutlich ist. Es ist ein anderes, gibt es wo mal ein Churchill-Zitat, Blut, Schweiß und Tränen zitiert wird. Also das ist nur, um zu zeigen, diese Texte sind nicht ganz, ganz weit weg. Sie entstammen einer fremden Kultur, einer antiken, einer alten Kultur. Und unser Interesse daran ist dann ein zweifaches. Zum einen festzustellen, dass andere Kulturen anders denken, andere Wertesysteme haben. Gleichzeitig aber auch das ewig Menschliche daran zu entdecken und zu sehen, nein, die vor 3000 Jahren waren auch nicht anders wie wir. Und so ein kleines Einsprengsel ermöglicht einem vielleicht einen Vergleich zwischen dem Trojanischen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg. Das ist letztlich immer auch die Funktion von bereits antiken Epen gewesen, dass sie anhand eines alten Stoffes Gegenwart erzählen. Das war so bei den deutschen Heldenepen, die im 12. Jahrhundert etwas von einem König Artus erzählen, der ganz, ganz weit weg wohnt, nämlich in England, Irland und in Cornwall, der eigentlich aus dem 4., 5., 6. Jahrhundert stammt, man weiß es nicht genau, aber der im 12. Jahrhundert, 600 Jahre später, instrumentalisiert wird, um daran etwas von neuem christlich-höfischen Mittelalter in Deutschland zu erzählen. Bei Homer war es ähnlich.
Die Griechen gelten ja als die Urheber unserer europäischen Kultur. Man kennt ja aus diesen Sandalenfilmen so lustige Männer, die in kleinen Kleidchen und mit Lederschlappen dann sich mit Spießen pieken. Hier ist es ausgesprochen drastisch. Also einer der Hauptzüge dieser Vergegenwärtigung, der Ihnen aus meiner Sicht ganz großartig, aber auch sehr beklemmend gelungen ist, ist die Schlachtführung. Also da ist zum Teil filmisch gesprochen immer Großaufnahme, man ist immer nah am sterbenden Mann. Das hat eine gewisse Monotonie, wenn dann der Speer immer wieder aus verschiedenen Winkeln ins Hirn dringt, die Augen rauspoppen, in den Sand rollen und dann wird Nacht um ihn. Das muss man so drastisch sagen, es geht über viele hundert Verse in dieser Art und Weise. Weil es sich manchmal langweilig zu übersetzen.
Also stimmt, also gerade diese Schlachtenszenen, die aber eigentlich nur im 13. und 14. Gesang so wirklich dicht sind, die waren dann relativ monoton, aber es hat dann den Effekt beim Zuhören, und ich konnte es jetzt ein paar Mal von Schauspielern hören, dass das dann eine Art von Grauslichkeit schafft, die man bei Homer gar nicht erwarten würde. Zum einen gilt Homer als immer der Krieger darstellt, griechische Krieger als erhabene Kämpfer, die für Gott, Kaiser und Vaterland ins Feld ziehen, was de facto nicht der Fall ist, denn diese griechischen Krieger sind Söldner, die an nichts anderem interessiert sind als an ihrer Ehre, weil das ihr sozialen Status nach außen präsentiert, und denen es nur um Beute geht, Frauen versklaven, Gefangene machen, und wenn ein Krieger erschlagen ist, das ist das Erste, was sie tun, ihm die Rüstung vom Leib zu reißen, damit sie in den eigenen Besitz übergeht. Da ist also nichts von moralisch hohen Werten, die von Homer an seinen Kriegern festgemacht. Das ist ein völlig zerstrittener Haufen, bei denen die Trojaner Disziplin haben, während bei den Griechen andauernd einer hinten stehen muss, der sie dann wieder in die Schlacht treibt, weil die da und dann davonrennen sind. Das Gleiche ist dann auch um auf Ihre Frage zurückzugehen, Homer ist auch nicht einer, überhaupt keiner, der den Krieg verherrlicht. Homer schildert all diese Schlachtenbeschreibungen mit einer Distanz einerseits, die völlig kommentarlos die Grausamkeiten schildert. Er schildert, wie der Speer den Panzer durchdringt, welchen Körperteil er durchbohrt, dass er hier reingeht, dann die Zähne zerspaltet, dann den Kiefer zerschneidet, dass das Hirn rausrinnt. Also das ist alles mit einer anatomischen Präzision geschildert, die durch diesen Effekt, durch diese objektive Schilderung an wirklich an beeindruckendem Antikriegstenor gewinnt. Und das war auch eines der Überraschungen beim Arbeiten an diesem Text, dass dieser Text völlig anders ist, als man in den letzten 200 Jahren rezipiert hat, überhaupt nichts mit aristokratisch-monarchistischem Griechentum zu tun hat, sondern ein äußerst lebendiger Text ist, bei dem die Schlacht eigentlich sekundär ist, denn eigentlich geht es um dieses Spiel zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und den Göttern und zwischen den Göttern oben. Schlacht ist nur das Spielfeld für all diese Konflikte.
Lassen Sie uns über die Arbeit des Übersetzens sprechen. Das sind insgesamt, wenn da richtig gezählt wurde, 15.693 Verse, 24 Gesänge, gut über 600 Seiten sind dabei entstanden. Wie haben Sie gearbeitet? Man stellt sich ja irgendwie vor, heute Übersetzungen, da guckt man im Internet nach, man hat ein gutes Wörterbuch. Aber hatten Sie hier überhaupt so etwas wie einen Originaltext auf der einen Seite liegen, auf der anderen Seite das Wörterbuch und in der Mitte haben Sie dann geschrieben?
Also das, was in der Mitte lag, waren die vielen Tausenden von Kommentarseiten, die es zu jedem Vers, zu jedem Wort, zu jedem Satz bei Homer gibt. Ohne diese Arbeit wäre ich vollkommen verloren, weil es zuerst mal den philologischen Durchblick braucht, um zu wissen, dieses Wort bedeutet das, dieses Wort hat diese Etymologie. Man muss ja zuerst einmal, Dichtung besteht ja nicht aus dem, was sie sagt primär, sondern primär durch das, was sie suggeriert und das, was zwischen den Zeilen ist. Um da herauszufinden, was bei Homer damals zwischen den Zeilen war, bedurfte es also einen wirklich langen und intensiven philologischen Studiums all dieser Kommentare, all dieser Aufsätze, 250 Jahre Homer-Forschung in den verschiedensten trockenen und dann auch wieder lebendigen Ausführungen der Essays, die es gibt. Um dann, und das Griechische war weniger das Problem, denn da gibt es schon im 19. Jahrhundert in den Schulausgaben die sogenannten Ameis-Henze-Ausgaben, diese Schmierer von damals, da gibt es also genügend Bemerkungen, wie dieser Aorist aufzulösen ist. Also das ist nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit war eher von dieser sehr allgemein gehaltenen Sprache Homers, der immer nur ungefähr skizzieren kann, was er meint, genau herauszufinden, was ist der Punkt, auf den er zielt. Also diese Art von Textinterpretationsarbeit, die letztlich nicht eine freie Nachdichtung ist, sondern letztlich eine wirklich hermeneutische Textauslegungsarbeit ist, die versucht genau zu verstehen, wie funktioniert der dramaturgische Bogen, wer spricht gegen wen, wo sind die Pointen, wo sind die Knackpunkte. Das war die eigentliche Anstrengung, um das dann in ein singbares Deutsch zu bringen, das bei Gott nicht der Hexameter ist, sondern um das in etwas Rundes zu machen. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, maximal, also es war 3 Jahre Arbeit. Ich habe am Anfang gedacht, weil es eine Auftragsarbeit war, ich habe mir gedacht, das kann ich irgendwie nebenbei machen, um mehr Geld zu verdienen, um einen eigenen Roman zu schreiben. So sagen wir zwischen 5 Uhr nachmittags und dem Abendessen setze ich mich ein bisschen hin und mache das halt so Stück für Stück, was blauäugig war, denn entweder ist man in der Ilias drin oder man ist draußen. Und dann kommt man, wenn man so 3 Jahre nichts anderes tut, als sich mit dem Text zu beschäftigen, dann kommt man also selbst an den besten Tagen, sagen wir mal 70 Verse weit, in einem ersten Wurf. Mir ging es immer darum, dass so die Ballistik stimmt, dass der Bogen, dass der Spannungsbogen da ist. Und das war aber nur das Erste, denn danach habe ich mir also sehr kritische Grezisten ausgesucht, die das dann gegenlesen mussten, um zu sehen, bin ich da mit meiner Interpretation noch im Rahmen des Möglichen, geht das zu weit nach rechts, geht es zu weit nach links. Dann kamen deren mit dem Rotstift unterstrichene Arbeiten wieder zurück, mussten wir wieder alles umändern. Dann wurde diese Version wieder gegengelesen und dann ging es in Druck, dann wurde das wieder gegen. Also es war, also wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich lieber einen Roman geschrieben. Aber dann war ich irgendwann mal mittendrin und mir gedacht, ja, jetzt mache ich es fertig. Und eigentlich aber ehrlicher ist zu sagen, dass mich die Geschichte gepackt hat, weil ich sie ja so beim Übersetzen zum ersten Mal lesen konnte.
Also Sie gehören auch zu denen, die im Studium eher etwas lax mit dem Ganzen umgegangen sind. Was man noch erwähnen muss, wir haben hier nicht nur das Buch vor uns, sondern auch eine Hörbuchedition. Das sind 20 CDs. Ich glaube, über 20 Stunden, die Manfred Zapatka eingelesen, eingespielt hat, muss man sagen. Und das ist wichtig, wenn man verstehen will, was Sie meinen mit der Singbarkeit des Textes, weil sind ja keine Kapitel, sondern die einzelnen Kapitel heißen Gesänge. Also das deutet schon darauf hin, das ist was Gesprochenes, vielleicht sogar wirklich mal etwas Gesungenes gewesen. Und hier kam der Anstoß zur Übersetzung wohl wirklich aus dem Bereich des Hörfunks.
Homer hat zwar einen Text geschrieben, wirklich als Text konzipiert, mit genau 666 Reden, mit genau 300 Konfrontationen, mit einer Tageszählung, die am Anfang 20 Tage umfasst, am Schluss 20 Tage umfasst. Also wirklich ausgeklügelt. Vorgetragen wurde dieser Text aber immer von einem Berufsstand, der Rhapsoden hieß, weil die draußen standen als Vortragskünstler mit ihrem Rhapsos, mit ihrem Stab, um diesen Text zu verkörpern, ihm Stimme zu verleihen, Körper, Mimik und Gestik zu verleihen. Das heißt, um diesen Text wie Schauspieler auszuagieren. Und das war die Auftragsarbeit, einen Text zu schaffen, der sprechbar, der singbar, der ausagierbar ist. Und das ist dann, was Manfred Zapat, und deswegen gibt es auch nur einen Sprecher. Denn ein Sprecher muss alle Rollen von Hera bis Zeus, bis Diomedes und Hektor und Patroklos und Helena und Andromache, also all diese verschiedenen Charaktere präsentieren, was nicht leicht ist. Also die meisten Schauspieler bei euch, wenn ich an Til Schweiger denke, der kann immer nur so reingucken und sprechen kann er gar nicht. Manfred Zapatka guckt überhaupt nicht so rein, aber sprechen kann er vor allen Dingen mit einer Nuanciertheit, die schön zeigt, dass es manchmal nur genügt, mit der Stimme ein bisschen nach da zu gehen, nach da, nach da, nach da, nach da, verstärkt durch einen Regisseur, der ihm die verschiedensten Räume verleiht, dass das also nicht ein groß inszeniertes Schauspiel wird mit und um all die Figuren, die bei Homer auftreten und reden, mit Schauspielern besetzen zu können, wird es also an die 200 brauchen. Er macht das alles mit einer Diskretheit und ohne, dass das jetzt ein bombastisches Hörspiel mit permanent Musik und Zugedröhne wäre, sondern es ist wirklich ein Erzählen vor Publikum als die elementarste menschliche Situation. Jemand ist da, so wie wir hier sitzen und versucht, jemand, der da draußen ist, etwas zu erzählen, was er schön findet, etwas Spannendes, um damit etwas zu erzeugen, was das Allermenschlichste ist, nämlich das Erzählen von Welt um Welt zu gewinnen.
Wie soll man sich dem annähern heute, damit es den Leserinnen, den Hörerinnen nicht so geht, wie wir uns früher während des Studiums, ja, Ilias kenne ich und frag bitte nicht weiter. Soll man einfach eine starke Tasse Kaffee machen, sich dann das Hörbuch in den Player schieben oder das Buch zur Brust nehmen oder ist doch ein bisschen irgendwie Vorbereitung angesagt? Oder ist es wirklich was, was jetzt durch die Arbeit am Text so offen da liegt, wie einer Ihrer Romane, wie ein Roman, der hier heute auch gelesen werden kann?
Also ich würde sagen, das hängt davon ab, ob Sie öfter im Stau stehen als im Wohnzimmer sitzen. Das ist, glaube ich, die beste Art. Also das Buch hat seine Qualitäten, weil man dadurch seine Stimme selber hören kann, weil man sich die Charaktere selber vorstellen kann. In dem Moment, wo es erzählt wird, ist es bereits geprägt. Da stellt man sich dann Agamemnon so vor, Achilleus so vor, schon allein durch den Tonfall der Stimme. Wer lieber Freiheit im Kopf hat, der liest. Wer es lieber erzählt bekommt, der hört zu. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die sich gegenseitig auch ergänzen. Im Idealfall würde man es zuerst lesen und es dann anhören, weil es nämlich eines dieser Bücher ist, das es auch verträgt, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gelesen zu werden. Und das ist wahrscheinlich das Hauptargument, weshalb man bei dieser Million von Büchern, die hier wieder präsentiert wird, weshalb man überhaupt einen antiken Text lesen soll, ist der einfache Grund von all dem, was da heute präsentiert wird, zu wissen, was davon etwas taugt und was davon einfach nur einem die Zeit stiehlt, ist schwierig. Die Ilias ist aber sicherlich der Text, mehr als jeder andere Text, der einen Selektionsdruck von 3000 Jahren unbeschadet überstanden hat, der damals so spannend war, wie er jetzt wieder ist. Und das spricht für die Qualität des Dichters und des Textes. Da kann man als Übersetzer gar nicht viel falsch machen. Der Text selber ist so gut, dass er 3000 Jahre überwintern kann.
Wir können uns eigentlich nur bei Ihnen an der Stelle bedanken, dass Sie uns endlich einen spannenden, aufregenden Homer geschenkt haben, der nicht mehr in den akademischen Regalen verstauben muss. Vielen Dank, Reutschrott.
Ich werde es an Homer weiterrichten. Danke. Danke für Ihr Zuhören.